Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Dies ist eine weitere Sendung der Reihe Lesungen. Sie hören nun die letzte Folge der Serie Dharma, die göttliche Ordnung, von Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Bhagavan sagt in dem Buch, der Tempel ist der Ort, an dem die Wiederholung des Namens Gottes natürlich, automatisch und ungestört ist. Für die Heilung von Kummer, für das Erlangen von Freude sind Tempel, in denen des Namens Gottes gedacht wird, sehr wesentlich. Für Glückseligkeit, die Wiederholung, Smerana, für die Wiederholung die Tempel. Das ist die Reihenfolge. In der heutigen Lesung hören wir die Kapitel 12, die Bedeutung des Tempels, und 13, Dharma, Mensch und Kaste. Lauschen wir nun dieser Lesung.
Kapitel 12 – Die Bedeutung des Tempels. Die Alten sahen Tempel nicht nur als heilige Orte Gottes, sondern auch als heilige Orte des höchsten Wissens an. Sie wussten, dass Gott durch Dienen, das im vollen Bewusstsein und in Kenntnis seiner Bedeutung verrichtet wird, erreicht werden kann. Sie hatten den Glauben, dass Tempelakademien höheren Lernens sind, in denen die Menschen die wirkliche Kultur des Geistes entwickeln können. Sie wussten, dass das Haus Gottes im Herzen des Menschen so rein und heilig sein würde, wie das Gotteshaus in dem Dorf, in dem er lebte. Ihr könnt den Charakter der Bewohner eines Dorfes einschätzen, indem ihr einfach den Dorftempel und seine Umgebung beobachtet. Wenn der Tempel reingehalten wird und von heiliger Atmosphäre erfüllt ist, dann könnt ihr annehmen, dass die reinen Dorfbewohner voller Furcht vor Sünde sind, dass sie dem Pfad der Güte gehen. So dachten die Alten. Solche Orte göttlicher Weisheit, solche Stätten der Unterweisung über das Selbst, solche Institutionen spiritueller Inspiration sind heutzutage zu Orten degradiert, an denen Gaben verteilt werden und an denen Picknickpartys gefeiert werden. Müßiggänger versammeln sich auf dem Gelände und spielen Karten oder mit Würfeln oder andere solche Spiele. Der Herr des Zwistes ergeht sich in Schadenfreude, wenn sich solche Gruppen im Tempel versammeln. Das ist das Gegenteil von Dharma. Der Tempel ist das Herz des Dorfes. Er sollte deshalb bewahrt, gepflegt und gehegt werden, wie es dem Herzen gebührt. Glaubt, dass Gott durch den Tempel geht. Es ist seine Wohnstatt. Alle haben Verantwortung dafür, die Heiligkeit einer Atmosphäre, die die Freude verleiht, dem Herrn zu dienen, aufrechtzuerhalten. Glaubt, dass der Tempel das Herz von allem ist. An dem Tag, an dem das vollbracht ist, wird die Göttlichkeit im Menschen als Juwel erscheinen. Das ist die Wahrheit. Das ist der Grund für all die Kosten und den Aufwand, die mit dem Bau eines Tempels einhergehen. Die Autoritäten des Dorfes oder Regierungsstellen oder die Gläubigen selbst müssen alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um spirituelle Disziplin und Weisheit zu entwickeln. Nur dann kann der Mensch in göttlichem Glanz scheinen. Das ist nicht alles. Es gibt einige ultramoderne Kritiker, die reich verzierte Tempeltürme und so weiter als Geldverschwendung verurteilen. Dies offenbart ein völliges Fehlen von Weitsicht. Niemand mit einem hohen Ideal oder einer höheren Sicht wird solch eine Bemerkung machen. Wenn ihr über die Bedeutung der Tempeltürme intensiv nachdenkt, könnt ihr feststellen, wie heilig, wie geheimnisvoll, wie offenbarend ihr Zweck ist. Die Tempeltürme geben Wanderern, die ihren Weg verloren haben und die sich von der Wahrheit entfernen, ein Zeichen. O ihr Sterblichen, geblendet vom Nebel körperlicher Bindungen und dem Drängen, sich selbst zu erhöhen, überwältigt vom Gifthauch weltlicher Wünsche, die flüchtig und falsch sind, habt ihr mich vergessen, euer aller Quelle und Stütze. Schaut auf zu diesem ewigen, immer reinen, immer vollen Turm der Freude. Wenn ihr mich vergesst, versinkt ihr in Kummer. Ihr verfolgt die Fata Morgana im Wüstensand. Kommt, habt Vertrauen in das immerwährende Ich. Kämpft euch aus der Dunkelheit und betretet den Bereich des Lichts und kommt zur königlichen Straße des Friedens. Das ist der Pfad des Dharma. Kommt, kommt, o kommt. So ruft Gopala mit erhobenen Händen von der Höhe der Hausdächer in jedem Dorf allen zu. Wenn man also von dieser erhabeneren Einsicht ausgeht, können Tempeltürme als Mittel respektiert werden, das die menschlichen Ideale und Lebensweisen anhebt. Das ist das dem Bau von Tempeltüren zugrunde liegende Prinzip. Solche hohen Ideale inspirieren zu solchen Bauten. Das ist die wahre Bedeutung, eine Bedeutung, die erfahrbar und erlebbar ist. Das Licht an der Spitze des Tempelturms ist das Symbol des Lichts, das die Zuflucht aller ist. Es ist das Sinnbild der nicht flackernden inneren Lampe, das an dieser Flamme angezündet wird. Es ist die innere Erleuchtung, die durch Eintauchen in Gott erlangt wird. Die Tempel sind Oasen in der Wüste. Für diejenigen, die ihren Weg im heißen Sand von Kummer und Gier verloren haben, sind sie Orte des höchsten Friedens, Stätten ewiger Zufriedenheit, die euch zu kühlem, freudigem Frieden willkommen heißen. Die Tempeltürme sind Führer für leidgeprüfte Wanderer. Sie halten die Flagge des Namens Gottes hoch. Alle sollten ihnen für den Dienst dankbar sein. Tatsächlich stehen viele moderne Dummköpfe angesichts des Zweckes all der Bauten und Bedingungen, Sitten und Gebräuche, die sich um einen Tempel ranken, vor einem Rätsel. Sie können die Bedeutung keiner der Antworten verstehen, die ihr begrenztes Verständnis übersteigen. Ein Patient, der unter hohem Fieber leidet, wird selbst süße Dinge als bitter empfinden. So können auch diejenigen, die vom hohen Fieber der Weltlichkeit betroffen sind, niemals die wirkliche Süße der Wahrheit kosten. Das Fieber muss zurückgehen. Dann können sie den Wert geistiger Dinge schätzen. Was ist das wirkliche Ziel menschlichen Lebens? Was ist das Ziel, das der Mensch erkennen muss? Geht es lediglich darum, zu essen, zu trinken, zu schlafen, ein wenig Freude und Leid zu kosten und schließlich zu sterben wie jeder Vogel und jedes Getier? Nein, sicherlich nicht. Ein wenig Nachdenken wird offenbaren, dass dem nicht so ist. Das Ziel ist die Erkenntnis des Absoluten, des Brahman. Ohne das kann kein Mensch Frieden erreichen. Er muss diese Seligkeit göttlicher Gnade erlangen. Wie sehr man auch danach streben mag, Glück in der Vielfalt der weltlichen Dinge zu finden, ist das Maß an Befriedigung gering, denn es ist unmöglich, Frieden durch Dinge der Welt zu erhalten. Der Geist kann nur in Frieden sein, wenn er in das absolute Bewusstsein, die anfängliche Ursache, die unveränderliche Existenz eintaucht. Selbst das komfortabelste Haus, das mit allem Luxus, nach dem der Mensch strebt, ausgestattet ist, selbst große Schätze können keinen Frieden vermitteln. Dieser kann nur durch Unterwerfung an Gott, der der Kern unseres Seins, die Quelle allen Lebens und alles Lebenden ist, erlangt werden. Betrachtet dies. Haben diejenigen, die das Glück haben, Reichtum, Gold, Eigentum und Luxus zu besitzen, Frieden? Das ist noch nicht alles. Sind hochgebildete Menschen, Menschen von außergewöhnlicher Schönheit, von übermenschlicher körperlicher Kraft, sind diese wenigstens in Frieden mit sich und der Welt? Warum sind selbst diese Menschen unglücklich? Sie haben die göttliche Basis der Schöpfung vergessen. Sie haben das eine zugrunde liegende Prinzip ignoriert. Das ist der Grund. Jedes Leben, das ohne Vertrauen und Hingabe an den einen höchsten Überherrn gelebt wird, ist verachtenswert. Leben, das gelebt wird, ohne den Nektar des göttlichen Prinzips gekostet zu haben, ist eine vergeudete Gelegenheit. Die Ereignisse haben wirklich eine seltsame Wende genommen. Eure wahre Basis, die Quelle eurer Freude, euer letztendliches Fundament. Das Prinzip des höchsten Ziels ist für euch etwas geworden, das außerhalb und jenseits von euch liegt, unnötig ist und wonach nicht gesucht wird. Die Welt mit ihrem Flitter und mit ihrer Geschmacklosigkeit ist euch nahe und vertraut und wünschenswert geworden. Die Menschen verweigern sich selbst die Seligkeit, die die Unterwerfung an den Herrn mit sich bringt, rennen im Namen der Hingabe wie verrückt umher und suchen heilige Flecken, Weise und heilige Flüsse auf. Ein Quäntchen echter Hingabe wird sie aus dieser Illusion erwecken. Sie wird sie lehren, dass die Menschen nur durch Rückkehr zu ihrem Vaterhaus, das heißt Gott, Frieden erlangen können. Bis dahin werden sie von Heimweh geplagt sein. Tempel sind Einladungen zu diesem Haus, Hinweisschilder, die den Menschen dorthin lenken. Bei einer Gelegenheit sagte Sri Ramachandra zu denjenigen, die sich auf dem Chitrakuta-Hügel versammelt hatten, um ihn zu hören: Die Morgendämmerung bricht an und die Abenddämmerung senkt sich herab. Mit der Morgendämmerung erwacht die Gier im Menschen. Mit der Abenddämmerung bemächtigt sich seiner die Lust. Sollte das eure Lebensweise sein? Sollte das euer Ziel sein? Mit dem Ablauf jedes einzelnen Tages hat der Mensch eine wertvolle Gelegenheit verpasst. Er hat einen weiteren Schritt auf die Todesgruft zugemacht. Aber beklagt er jemals sein Schicksal? Weint er über den verschwendeten Tag? Beachtet, wie wertvoll diese Botschaft ist. Es liegt an solchen Erinnerungen, dass Gott das zentrale Thema der Kultur Indiens ist. Bharata bedeutet das Land, das Rati oder Bindung an Bhagavan oder Gott hat. Wenn die Leute im Westen in ihrer zielstrebigen Hingabe an die Entdeckungen der Gesetze, die die objektive Welt regieren, auf alles verzichteten, dann entsagten die Menschen hier in Indien allem um der Entdeckung und Erfahrung des absoluten Willen, das die uranfängliche Ursache des Universums ist und das, wenn erkannt, unerschütterlichen Frieden verleiht. Die Leute im Westen verzichten um des vergänglichen Willen. Hier gilt der Verzicht dem Ewigen. Dieser gilt dem höchsten Wissen, ihrer gilt dem Unwissen. Dieser ist Buße, ihrer ist Ignoranz. Deshalb fällt heute noch der Glanz der Rishis, Weisen und Yogis durch die Korridore der Jahrhunderte auf die Gesichter der Menschen. Wenn manchmal die Schatten der Verzweiflung, der Verzagtheit und der Unzufriedenheit über die Gesichter in diesem Land huschen, dann ist das eine Warnung, dass der Glaube an Dharma abnimmt. Tempel sind dazu da, den Menschen in der Kunst zu unterweisen, den Schleier der Bindung zu beseitigen, der ihr Herz umgibt. Das ist der Grund, weshalb Thiagaraja im Tempel von Tirupati ausrief: Entferne den Schleier in mir, den Schleier von Stolz und Hass. Der Nebel der Illusion, Maya, löste sich durch die Strahlen der Gnade auf und so konnte er das Bild des göttlichen Zaubers erkennen. Und in dem Lied Shiva Dano, Madhava Dano beschreiben und die Süße dieser Form in sich aufnehmen. Das Erweichen seines Herzens durch die göttliche Formel erzeugte den Funken der Weisheit und wurde zur Flamme der Verwirklichung. Nicht nur in diesem eisernen Zeitalter, sondern auch in den früheren Zeitaltern, dem Goldenen, dem Silbernen und dem Bronzenen, ist die Wiederholung des Namens Gottes Namasmarana das Geheimnis der Befreiung von Bindung gewesen. Der Tempel ist der Ort, an dem die Wiederholung des Namens Gottes natürlich, automatisch und ungestört ist. Deshalb ist es absolut notwendig, dorthin zu gehen. Vor allem im eisernen Zeitalter, Kali Yuga, in dem die Luft voller übler und gottloser Gedanken ist. Das ist der Grund, weshalb Krishna in der Gita erklärt hat: Unter den Opfern bin ich das Opfer des Namens. das Opfer, durch den das Opfertier im heiligen Feuer dargeboten wird, nämlich das Tier Ignoranz. Für die Heilung von Kummer, für das Erlangen von Freude sind Tempel, in denen des Namens Gottes gedacht wird, sehr wesentlich. Für Glückseligkeit die Wiederholung, für die Wiederholung die Tempel. Das ist die Reihenfolge. Es gibt nichts, was fruchtbarer, seliger oder bezaubernder ist als dies. Wenn ihr den höchst einfachen Namen habt, die immer verfügbare Sprache und den Tempel, wo sein bezauberndes Bild aufgestellt ist, so dass ihr seiner Herrlichkeit mit erhobener Stimme besingen könnt. Warum solltet ihr dann zu den Pforten der Hölle eilen? Fragte Vyasa. Seine Frage entstand aufgrund seiner eigenen Erfahrung über die Wirksamkeit des Namens und seiner Wiederholung. Das Gleiche gilt für Tulsidas. Er lebte ständig im Tempel und sang von der Freude, die er kostete. Schade, wenn Menschen den Namen und den Tempel aufgeben und Frieden und Freude an anderen Orten suchen, werde ich an die Torheit derjenigen erinnert, die die reiche und schmackhafte Kost auf ihrem Teller verschmähen und mit ausgestreckten Händen um die Überbleibsel auf anderen Tellern betteln, klagte er. Auch in den vedischen Disziplinen werden der Name und die Notwendigkeit, den Geist darauf gerichtet zu halten, als von allerhöchster Wichtigkeit betont. Om, das eine Wort ist Brahman, erklären die arischen Rishis. Überprüft, wenn ihr wollt, ob irgendein Heiliger ohne den Namen des Herrn und ohne das Haus des Herrn gerettet wurde. Für Gauranga war der Jagannatha-Tempel die Inspiration und die Zuflucht. Für Jayadeva war es der Radha-Krishna-Tempel, für Nandana war es der Tempel in Chidambaram, der die Quelle der Verwirklichung schenkte. Vallabhachaya, Kabir, Nanak, Mira, Radha, Ramanuja, Madhvacharya, Shankaracharya, Namdev, Tulsidas, Tyagaraja, alle erreichten die göttliche Schau und mehr noch, göttliche Weisheit in und durch Tempel. Ist es notwendig, noch weiter auszuholen? War es nicht sogar in jüngerer Zeit, dass Ramakrishna Paramahamsa göttliche Seligkeit im Kali-Tempel, der von der Königin Rasmani erbaut wurde, kostete und seine Identität entdeckte? Solche Tempel zu missbrauchen, die heilige Atmosphäre in ihrem Bezirk zu zerstören, ihre heilige Aufgabe zu vergessen, die dort herrschenden Sitten und Gebräuche zu verunglimpfen und den Weg für ihren Verfall und ihre Entweihung zu pflastern. Das ist zweifellos Adharma und nicht Dharma. Diejenigen, die solche Dinge tun, haben weder inneres noch äußeres Licht. Sie befinden sich in tiefster Dunkelheit. Gottesdienst im Tempel, die Gesellschaft von Weisen, die Rezitation des Namens, die Verehrung des Bildes oder des Symbols, das sind äußere Quellen des Lichts. Meditation, Buße, Kontemplation, das sind die Quellen der inneren Erleuchtung. Wie kann der Mensch ohne die beiden die Schau der göttlichen Herrlichkeit erfahren? Kein Wunder, dass Tulasidas Goswami einst erklärte: Brauchst du Licht im Haus und auch außerhalb des Hauses? Dann stelle die Lampe auf die Türschwelle. Möchtest du auch das Licht des Friedens sowohl außerhalb deiner selbst als auch im Inneren verbreiten? Dann führe den Namen Gottes auf der Zunge, die die Türschwelle zu deiner Persönlichkeit ist. Die Lampe auf der Zunge wird nicht flackern oder verlöschen oder von einem Sturm ausgeblasen werden. Sie wird dir Frieden gewähren und auch all denen, denen du begegnest, der ganzen Welt. Kapitel 13 Dharma, Mensch und Kaste. Dharma kennt kein Vorurteil und keine Voreingenommenheit. Sie ist mit Wahrheit und Gerechtigkeit erfüllt. Deshalb muss der Mensch an Dharma festhalten. Er muss aufpassen, dass er sich niemals gegen ihn stellt. Es ist falsch, von ihm abzuweichen. Der Pfad des Dharma verlangt, dass der Mensch den Hass auf andere aufgibt und Eintracht und beiderseitiges Einvernehmen entwickelt. Durch Eintracht und Einvernehmen wird die Welt mit jedem Tag mehr zu einem Ort des Glücks. Wenn diese fest verankert sind, wird die Welt frei sein von Unruhe, Undiszipliniertheit, Unordnung und Ungerechtigkeit. Womit auch immer ihr euch beschäftigt, ihr müsst zuerst dessen wirkliche Bedeutung erfassen. Und dann müsst ihr es täglich pflegen, um einen Nutzen davon zu haben. Dadurch wächst die Weisheit und ihr erlangt bleibende Freude. Die beiden grundlegenden Dinge sind Dharma und Handeln, Karma. Die Weisen, die unvoreingenommen und ohne Vorurteile sind, die in Dharma gefestigt sind, gehen dem Pfad der Wahrheit, wie er in den Veden gewiesen wird. Das ist heutzutage der Pfad für alle Menschen. Die Kenntnis des Dharma wird in drei Stufen erlangt. Erstens, ihr müsst von Gelehrten unterwiesen werden, die ebenfalls von Dharma erfüllt sind. Zweitens, ihr müsst danach streben, Selbstläuterung und Wahrheit zu erreichen. Drittens, ihr müsst den Wert des vedischen Wissens, der Stimme des höchsten Herrn, erkennen. Wenn diese drei Stufen erklommen sind, dann versteht der Mensch die Wahrheit und wie diese Wahrheit von der Unwahrheit unterschieden wird. Die Erforschung der Wahrheit muss im Einvernehmen und in Zusammenarbeit geschehen. Alle müssen sie gleichermaßen eifrig zum Nutzen aller zu entdecken suchen. Die Meinung aller muss auf dem Prüfstein von Dharma, des universellen Guten oder dem Wohlergehen aller Welten getestet werden. Die Prinzipien, die diesem Test standhalten, müssen gesondert bewahrt und für den Fortschritt des menschlichen Wohles angewendet und verbreitet werden. Dadurch werden alle Freude und Glück in gleichem Maße entwickeln. Alle haben das gleiche Anrecht auf Wissen und auf die Mittel, es zu erreichen, wie zum Beispiel Bildung. Deshalb müssen alle edlen und reine Taten ausführen. Der Verzicht auf üble Taten, das Aufgeben von Wünschen, beides wird vom selben Instrument, das Geist genannt wird, zustande gebracht. Die Ziele des menschlichen Lebens können allein dadurch erreicht werden. Als Ergebnis ausdauernden Trainings wird er lernen, euren Interessen zu gehorchen. Der unterscheidende Geist auf der anderen Seite präsentiert vergangene und gegenwärtige Erfahrungen und lädt euch ein, die Dinge in der richtigen Perspektive zu sehen und sie vor diesem Hintergrund zu beurteilen. In und durch diesen Prozess, der im Bewusstsein vor sich geht, muss Gleichmut erlangt werden. Das heißt, es muss gleichbleibendes Bewusstsein daraus werden. Denkt auch daran, dass diese beiden Geist und unterscheidender Geist, Manas und Chitta, strikt auf dem Pfad des Glücks der ganzen Menschheit gehalten werden müssen. Dharma wird nur in dem Menschen erstrahlen und nur den erleuchten, der allen dient und allen Freude bereitet. Solche Menschen werden nicht nur die Gnade des Herrn empfangen, sondern auch das einzigartige Privileg, mit ihm zu verschmelzen. Wann immer ihr jemandem etwas gebt oder von jemandem etwas nehmt, achtet darauf, dass ihr die Grenzen von Dharma nicht überschreitet. Handelt nicht gegen seine Gebote. Folgt ihnen jederzeit in dem Glauben, dass dies eure verbindliche Pflicht ist. Füllt alle eure Energie mit der Essenz des Dharma und bemüht euch, jeden Tag auf diesem Pfad weiter fortzuschreiten. Der in Dharma gegründete Mensch wird in jeder seiner Handlungen Entschlossenheit und Begeisterung zeigen. Er muss auf diese Weise an Dharma festhalten. Eine Haltung der Furcht, dass der Herr überall alles sieht, eine stets gegenwärtige Befürchtung, in Sünde zu verfallen, eine natürliche Neigung zur Wahrheit, ein Hang zum rechten Leben. Der Geist ist mit solchen Tugenden ausgestattet. Eure Aufgabe besteht darin, sie zu lenken und zum Wohl der ganzen Menschen zu nutzen. Vertrauen in den Dharma wird das Glück sicherstellen und es vergrößern. Es kann den Groll beseitigen, den man gegenüber anderen hegt. Es wird euch nicht erlauben, von Stolz geschwellt zu sein, wenn andere leiden oder Kummer haben. Kann solche Bösartigkeit euch Glück bringen? Ihr könnt nur glücklich sein, wenn alle glücklich sind. Denkt daran. Liebt und folgt nur der Wahrheit. Falschheit ist niemals segenbringend. Menschen achten oder verachten andere. Aber ihr werdet niemanden finden, der Falschheit, Betrug und Ungerechtigkeit achtet. Und alle haben Achtung vor Wahrheit, Geradlinigkeit und Gerechtigkeit. Der in den Veden vorgeschriebene Dharma ist überprüft worden und hält der Überprüfung stand. Er ist unvoreingenommen und gerecht. Das Vertrauen in ihn wächst mit der Praxis. Die Verehrung der Götter muss den in den Veden festgelegten Richtlinien folgen. Dadurch werden die Menschen in der Praxis des Dharma gefestigt. Dieser Dharma ist das Gebot Gottes. Er ist die authentische Stimme Gottes und so kann er sehr gut von allen befolgt werden. Denn was ist eine Gottheit? Das ist lediglich ein Name für eine Person, die Wahrheit als Prinzip in ihrem täglichen Leben befolgt. Beachtet, wie viele Fähigkeiten der Herr dem Menschen gegeben hat. Verfolgt mit dieser Gabe die Ziele des menschlichen Lebens und schreitet auf dem Pfad des Herrn voran, wobei ihr strikt an den Geboten der Wahrheit festhaltet. Dafür müssen die Fähigkeiten eingesetzt werden. Das ist der Zweck der Gabe. Nur diejenigen, die das Augenlicht besitzen, können Dinge sehen. Blinde haben nicht dieses Glück. So können auch nur diejenigen, die mit Wahrheit begabt sind, die sich nach den Zielen des menschlichen Lebens und dem Festhalten an Dharma sehnen, den Herrn sehen. Alle anderen sind blind. Außerdem hat der Herr dem Menschen die Instrumente zur Entwicklung seines Intellekts und seines Unterscheidungsvermögens gegeben. Wenn er sie gut nutzt und versucht, sich zu verwirklichen, wird ihm der Herr neue Fähigkeiten und neue Quellen der Kraft geben. Denn er ist voller Gnade gegenüber denen, die sich bemühen.
Chaduvul Nechitinanchu Garvamu Vakinchan Radu Meekunna Ee Chaduve Patidi చదువు నేర్చి తినంచు గర్వము వహించన్ రాదు మీకున్న ఈ చదువే పాటిది విద్యకు వినయమే శత్రువు విద్యకు వినయమే శత్రువు గర్వ అహంకారము వీడి ఉదితానం ఘటించెదన్ సుగతి అవిద్యాపతి గర్వ అహంకారము వీడి ఉదితానము ఘటించెదన్ సుగతి అవిద్యాపతి చదువు నేర్చి తినంచు గర్వము వహించన్ రాదు మీకున్న ఈ చదువే పాటిది విద్యకు వినయమే శత్రువు
Wenn der Mensch Dharma zu folgen sucht, wird sich ihm auch die Wahrheit offenbaren. Wenn ihr in Bezug auf die Disziplin der Wahrheit nachlässig seid, wird jede von Dharma auferlegte Pflicht und jedes von Dharma veranlasste Handeln schwer wie eine Last auf euch hängen. Sucht nach der Wirklichkeit hinter all diesen Erscheinungen. Und diese Suche wird alle mit Dharma zusammenhängenden Pflichten leicht und angenehm machen. Der Herr hat den Menschen so gestaltet, dass er sich zu Gott hingezogen fühlt, angesichts der Erweiterung seiner Sicht erfreut ist und glücklich ist, wenn er moralisch und tugendhaft ist. So muss der Mensch seinen besten Interessen dienen, indem er an seiner grundlegenden Natur festhält, indem er sich auf Brahman konzentriert, indem er die Wahrheit entwickelt und Dharma praktiziert. Satya Navrata, das heißt, die Wahrheit muss nach allen Regeln der Vernunft gesucht und geprüft werden. Die Disziplin besteht aus Ojas, dem Wagemut, Dharma rigoros zu folgen. Tejas, furchtloser Selbstkontrolle. Sahas, dem Ablegen aller Gefühle der Freude und des Leids angesichts des Auf und Ab des Lebens, dem unerschütterlichen Vertrauen in Wahrheit und Dharma. Bala, ausgezeichneter geistiger und körperlicher Gesundheit, die durch Disziplin und Enthaltsamkeit erworben wurde. Vag, dem Wunsch und der Fähigkeit, liebevoll und gerade herauszusprechen, die durch die Praxis von Wahrheit und Liebe erlangt wird. Indriya Moha, der Abkehr der fünf Sinnesorgane und der fünf Handlungsorgane von Laster und Sünde und der Läuterung aller Organe für den Dienst an der Wahrheit. Shri, dem Erlangen der Oberherrschaft über alle Welten durch die selbstgewonnene Beherrschung der inneren Welt. Dharma, der Zerstörung unserer Vorurteile und dem Verfolgen der Wahrheit zu allen Zeiten. Das Gebet, das der Mensch sprechen muss, lautet: Möge mir all dies zuteil werden, wie es in der Chamaka, Ojas und so weiter zu finden ist. Dharma bringt allen Gutes. Er verleiht Glückseligkeit, Ananda, hier und später. Es ist unbedingt erforderlich, dass die ganze Menschheit heute die Herrlichkeit dieses universalen Dharma sieht. Der Brahmane ist an bestimmten Zügen zu erkennen. Wissen, Tugend, höchst erhebendes und segensreiches Handeln und das Verbreiten von Tugendhaftigkeit durch Beispiel. Derjenige, der diese fördert, pflegt und entwickelt, ist ein Brahmane, wer immer er auch sein mag. Das ist die Qualifikation für die als Brahmane ausgeübte Autorität. Nur der hochgebildete Mensch und der Mensch, der sich dieser Bildung entsprechend verhält, verdient diesen Status. Diese Qualifikationen zu erwerben, muss die Anstrengung derjenigen sein, die darauf bedacht sind, diese Position auszufüllen. Nun zu den Merkmalen der Kriegerkaste. Ihre Effizienz bei allen Unternehmungen, ihr Heroismus und ihr Mut, ihre Abenteuerlust und ihr Eifer, die Bösen zu bestrafen und die Tugendhaften zu beschützen. Diejenigen, die mit solchen Qualitäten ausgestattet sind, haben das Recht auf den Status der Kshatriyaschaft. Sie müssen alle Aufgaben mit dieser Einstellung angehen und zu Hause wertvolle Regeln, die glückverheißend sind, für alle aufstellen. Als nächstes zu den Kaufleuten, Vaishya. Sie müssen dafür sorgen, dass der Fluss der Wirtschaft sanft und schnell fließt. Kommunikationsverbindungen, die die Nationen zu einem Commonwealth, wörtlich übersetzt gemeinsame Fülle, verbindet, fördern. Und der Reichtum in der Welt vervielfacht wird. Das ist ihre Aufgabe. Sie müssen dafür sorgen, dass das Einvernehmen zwischen den Völkern ununterbrochen und unvermindert fortbesteht. Sie müssen nach dem Ruhm großer Taten und edler Errungenschaften und nach der Ehre zur Verbreitung von Bildung und Gesundheit durch die Gründung von Schulen, Krankenhäusern und Ähnlichem beigesteuert zu haben, streben. Sie müssen ihren Reichtum zur Förderung würdiger Zwecke zur Verfügung stellen. Dadurch werden Tugend und Rechtschaffenheit unterstützt. Nun zu der Kaste der Dienstleistenden, Shudra und ihren idealen Eigenschaften. Sie müssen Dinge von Wert produzieren und sammeln, ohne vom Pfad des Dharma abzuweichen. Stets aufrichtig bemüht, die Dinge der menschlichen Existenz zu erkennen und danach zu streben, müssen sie die produzierten Dinge intelligent lagern und schützen und versuchen, mehr und mehr für das Gemeinwohl zu produzieren. Die so gesammelten Dinge müssen freigebig für die Verbreitung echten Wissens und für den Erhalt und die Unterstützung der Tugenden genutzt werden. Auf diese Weise wird durch die gemeinsame Anstrengung dieser vier Gruppen menschlichen Bemühens der Reichtum vermehrt und vervielfacht. Die Menschen werden glücklich sein. Die vier Stände müssen spüren, dass die soziale Ordnung mit dem übergreifenden Ziel, den Dharma der Welt zu erhalten, entworfen wurde. Wenn sich jede Kaste an ihre Pflichten hält, wird das Wohlergehen der Welt zweifellos gesichert sein. Außerdem wird jeder in der Lage sein, was sogar noch wichtiger ist, die Seligkeit des Atmens zu erlangen. Wenn auf der anderen Seite alle das Gefühl haben, dass es nur einen Stand gibt, eine Richtlinie für Pflichten und ein Satz Regeln für alle, werden das Wohlergehen und die Sicherheit der Welt gefährdet. Wenn alle im Bereich des Handels arbeiten, wer wird dann die angebotenen Waren kaufen und konsumieren? wenn alle anfangen zu lehren, wo sind dann diejenigen, die lernen und üben wollen? Wenn alle befehlen, wer gehorcht dann? Wenn alle produzieren und anbauen, wer wird dann nach den Produkten ihrer Arbeit fragen? Um die Vielfalt, die zur Einheit durch die Praxis von Wahrheit und Dharma in jedem einzelnen sozialen Akt beiträgt, zu schaffen, hat der Herr die Lebensweise nach dem Gesetz der Stände eingeführt. Man glaubt, dass die Beschäftigung dem Stand folgte, dass die Berufe auf den Ständen basieren. Nein, die Stände wurden nur auf der Grundlage der Berufe so benannt. Heutzutage gibt es weder Stände noch Berufe. Ein Beruf heute und morgen ein anderer. Ein Stand heute und morgen ein anderer. Diese Instabilität ist die Ursache der verwirrten Atmosphäre der Welt, der Unzufriedenheit, die sich ausgebreitet hat. Erfüllt jeden Beruf und jede Beschäftigung mit innerer Tugendhaftigkeit, mit beständiger Wahrhaftigkeit, mit der ruhigen Gelassenheit innerer Stärke und folgt dann den Pflichten der Stände mit ihren vorgeschriebenen Berufen. Das ist das Summum Bonum, der höchste Segen. Wenn ihr dies unterlasst, wird das Los der Menschen Elend und chronische Armut sein. Ihr habt die Wahl zwischen dem Ersten, dem Retter Sri Rama, und dem Zweiten, der Armut, die der weltlichen Sichtweise entspringt. Das Erlernen des Dharma rettet euch vor dieser Strafe.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die letzte Folge aus dem Buch Die göttliche Ordnung, Dharma Vahini von Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich. Durch die Sendung führte Dagmar Oelkers. Produktion und Text Inge Sadai. Mögen Bhagavans Liebe und Segen Sie alle begleiten. Om Sai Ram.
Kalvidam, Kalvidam, Brahma. Truly all is God. Sarvam, Kalvidam, Brahma.